Vielleicht schaffen wir es ja heute. Wir sind zwar ein Familienpodcast, aber vielleicht kriegen wir für diese Folge einen Explicit-Hinweis. Disclaimer.
Obwohl der heute zu besprechende Film eine Freigabe ab 16 hat.
Ja, also so schlimm kann es gar nicht werden.
Kaum. Der Film als Medienphänomen und popkulturelles Phänomen hat sich in der Zeit von den 60ern bis in den 80ern ganz anders schon dargestellt mit Sexualität. Da ist das mit Verlaub aber kleinster Kindergarten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Oh, du klingst so lasziv. Ich bin ganz lasziv, denn wir machen heute weiter in unserer Reihe zu den sieben Todsünden. Wir haben lange überlegt, was soll das denn sein zur Wollust?
Mhm. Ich hatte ja einige Ideen.
Markt fiel her. Ja. Vielleicht schaffen wir es ja heute. Wir sind zwar ein Familienpodcast, aber vielleicht kriegen wir für diese Folge einen Explicit-Hinweis. Disclaimer.
Obwohl der heute zu besprechende Film eine Freigabe ab 16 hat.
Ja, also so schlimm kann es gar nicht werden.
Kaum.
50 Shades of Grey. Ich weiß, damals 2015 und in den Jahren davor, jeder hatte das Buch gelesen, also außer mir.
Ja, ich so, aber auch nicht, da sind wir schon zwei.
Aber irgendwie so, oh ja, das Buch, oh, das ist so krass. Und das wird jetzt verfilmt und oh, da kommt der Film. Ja. Und dann kam der Film und dann bin ich ins Kino tatsächlich gegangen.
Mhm. Ja. Prost.
Und dann habe ich mir so ein paar Kritiken zu dem Film angeguckt und war dann erleichtert, dass das viele auch so gesehen haben. Mhm. Und das war so ein Phänomen. Es wurde im Vorfeld unglaublich viel darüber geredet. Durch das Buch war bekannt, was da passiert. Und es wurde unglaublich viel über das Buch geredet. Mhm. Und dann guckt man sich diesen Film an und der Film war kalt, steril, langweilig und nichtssagend, banal. Meine Meinung. Also jetzt, bevor jetzt hier
Leute,
ich höre jetzt schon unsere kritischen Hörerinnen und Hörer, ist ja klar, dass die beiden
deabonniert,
dass die beiden Katholiban da im Radio den Sadomaso-Film doof finden.
Ja, vielleicht.
Aber nein, ja, das ist nicht der Grund.
Genau, das ist mir auch, eigentlich ist mir das sehr wichtig, direkt am Anfang mal zu sagen, es geht nicht um die Sexualpraktik, die die beiden da betreiben. Das sogenannte BDSM, also Bondage und Sadomaso,
danke,
ist eine, bitte, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist eine Spielart der Sexualität, die eine gewisse Community hat, wo es eine gewisse Sehnsucht danach gibt und die auch ein bestimmtes Bedürfnis, zum Beispiel sich intensiver zu spüren, auch durch Schmerzen mit bestimmten Grenzen, aber das scheint sehr festgelegt zu sein mit Schutzwörtern und so weiter, wird ja auch im Film ein bisschen dargestellt. So, darum geht es nicht.
Deshalb möchte ich noch was einschieben. Vielleicht ist es ganz gut, vorneweg zu sagen. Also wir alle wissen, dass nicht nur zur Zeit, aber auch besonders zur Zeit die katholische Kirche in der Kritik steht, öffentlich. Ja. Oder sagen wir es mal ein bisschen euphemistisch, angefragt ist. Ja? Wegen ihrer Haltung zu Sexualpraktiken außerhalb der tradierten Lebens- und Familienformen, Frau, Mann, heiraten, kriegen Kinder.
Genau. So. Das ist aber keine Folge, die jetzt das katholische Sexualverständnis oder die katholische Sexualmoral bewirbt.
Wir haben diesen Film in der Reihe und in der Reihe zur Wollust, nicht weil es uns um die dargestellten Sexualpraktiken geht. Denn die sagen ja nichts über die Qualität einer Beziehung aus.
So.
Sondern wir glauben, dass mit dem Begriff Wollust und Wollust als Sünde etwas anderes gemeint ist. Ja. Und vielleicht können wir den einen oder anderen, die ein oder andere kritische Hörerinnen und Hörer versöhnen, wenn sie denn jetzt noch dabei sind.
Ja. Und dann können wir einen kleinen Sprung machen von dieser ersten Klarstellung. Und da möchte ich bitte auch mal als Zusatz zur Klarstellung noch ergänzen, der Film als Medienphänomen und popkulturelles Phänomen hat sich in der Zeit von den 60ern bis in den 80ern ganz anders schon dargestellt mit Sexualität. Da ist das mit Verlaub aber kleinster Kindergarten. Mhm. Alice im Wunderland, Caligula sind so Filme, die im Kino liefen, teilweise hochbesetzt waren und tatsächlich explizit, also ja, pornografische Szenen eingebaut hat. Da ist das jetzt hier mit einer Freigabe von 16 und man sieht die nackten Oberkörper und die Hintern. Ja, um Himmels Willen. Also das haben wir im Basic Instinct gesehen und in anderen Beispielen, das ist jetzt nicht, darum geht's nicht.
Ja, genau.
Das ist es nicht. So, das nächste ist aber, ich würde gerne mal direkt ja so anbringen, es geht hier nicht nur um den Herrn Gray, der dieses Bedürfnis hat. Also wenn wir über den Begriff der Sünde sprechen, warum Wollust als Sünde zu bezeichnen ist, und damit meine ich auch explizit nicht das Bedürfnis nach Sexualität und Körperlichkeit. Das würde ich persönlich jetzt noch gar nicht mal als das Problematische beschreiben. Das ist ein Grundbedürfnis. Die Psychologen könnten das erklären. Da gibt es noch mehr Selbstverwirklichung bestätigt. Ach, also da müsste man mal eine Psychologin oder einen Psychologen fragen. Aber das ist ein Grundbedürfnis und darum geht es auch nicht. Sondern die beiden haben ein Bedürfnis, dass sie, und hier haben wir eine gute Brücke zur Hybris, die der Ursprung der anderen Todsünden schon war, die bei sich bleiben. Und zwar völlig. Und nicht nur der Herr Gray, bei dem das ganz offensichtlich ist, der ja sozusagen der Mittelpunkt des Kreises ist, um den sich die Geschichte dreht. Also sozusagen der Aufhänger, so will ich das sagen, wie bei einem Scharnier. Er ist der Aufhänger. Hier wird eine problematische und ich glaube, man darf sagen, narzisstische Persönlichkeit dargestellt.
Also auf jeden Fall aber pathologische Persönlichkeit.
Bestimmt pathologisch. Aber wir haben ja auch ein Gegenüber. Und auch dieses Gegenüber bleibt in seinem Bedürfnis vollkommen bei sich. Jetzt muss man sagen, ja, aber sie will ihn ja retten und ist doch eigentlich so gut und es tut mir doch leid. Ja, das trifft auf ganz viele pathologische Leute mit schwierigen Sozialverhältnissen zu. Aber dieses Bedürfnis zu retten, um ein Gegenüber in das eigene Konzept einer Beziehung und auch den eigenen Begriff von einer Beziehung zu bringen, der hier übrigens erstaunlich konservativ ist, das mal angemerkt, ist von ihr kaum weniger egoistisch. Das Einzige, was ich hier dann wirklich als gut bezeichnen kann, ist der Schluss des Films. Bedauerlicherweise kommen noch zwei andere Teile, über die ich jetzt persönlich gar nicht gesehen habe. Du hast mir ein bisschen erzählt, es endet dann so, wie es enden muss. Mhm. Also da kann man Mockingjay, hier Tribute von Panem und den Film kann man austauschen, die Szenen, das sind andere Schauspieler. Aber natürlich wird er gerettet und dann sieht er auch einer, liebt sie ja und so weiter. Und da fragen Sie bitte jeden Beziehungsratgeber in Person oder in Papierform, die werden Ihnen sagen, vergessen Sie es. Dieses Bedürfnis zu retten, weil er ist doch ein Narzisst. Aber ich kann ihm den Narzissmus mit Liebe austreiben. Das ist eine Psychologie. Als Theologen könnte man uns anfangen, sag mal Leute, aber die Liebe überwindet doch alles. Ja, sicherlich. Aber wir meinen hier natürlich eine Metaebene der Liebe. Aber hier wird mit diesem Bedürfnis nach Nähe und ganz explizit körperliche Nähe, wird schon alles ausgefüllt, was dieser Film meint, über Liebe und Beziehung sagen zu können. Und aus diesem Bedürfnis nach expliziter Nähe, wie zum Beispiel, sie möchte ihn doch streicheln und in seiner Nähe sein und mit ihm essen gehen, das ist dann sozusagen die andere Seite zu seinem verlangenden Herrscher-Diener-Verhältnis. Das ist nicht die Frage nach, sag mal, können wir uns eigentlich Zukunft vorstellen, die über dieses Spiel, dieses vertragliche Spiel hinausgeht? Können wir uns vorstellen, dass wir einander durch unser Leben helfen? Also da sind, auch wenn es blöd wird, wenn sie eine Bratpfanne auf den Kopf kriegt oder sowas, ne? Das ist im Vertrag nicht vorgesehen. Und übrigens auch bei ihr nicht, denn ihr Bild von der Zukunft ist ja das Händchenhaltende, alles wird gut. Aber so ist ja Liebe nicht. Und so ist ja Beziehung nicht, wenn sie die Liebeskraft entwickelt, durchzuhalten. Also, dass man wirklich miteinander auch die fiesen Zeiten besteht. Jetzt würde ich sagen, wenn man das nicht will, ist das völlig okay. Wenn man so einen Plan gar nicht haben will, also Familie werden will, ist das auch völlig okay. Aber sie möchte ihr Romantik-Liebe-Ding und fordert ihn. Und er möchte seinen Vertrag Körperlichkeit-Sexual-Ding und fordert sie. Und vernünftigerweise muss man sagen, wir haben es probiert, wir kommen nicht zueinander. Das wird nichts. Ich sage dir, das macht sie am Ende, ich sage dir, stopp. Sie dreht den Spieß um und wird von der Sklavin zur Herrin. Man muss überhaupt sowieso fragen, kann ein Herr, ein Dominus, kann der überhaupt ohne eine Sklavin sich Herr nennen? Oder eben in anderen Geschlechtskonstellationen? Nein, kann er nicht. Also es ist ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis, zumindest im größeren Blick. Und sie dreht das um. Wenn die Geschichte hier endet, würde ich sagen, sauber erzählt. Ist aber leider nicht so. Ja. Ansonsten kann man, glaube ich, auch ganz viel aus dem Film überspringen.
Ich erinnere mich an eine schöne Szene mit einem Segelflugzeug.
Ja.
Gemeinsam eine gemeinsame Zukunft planen, ein gemeinsames Bild von einer gemeinsamen Zukunft zu haben, Uwe, du hast es gesagt. Und ich habe gesagt am Anfang, die Sexualpraktik, die ja hier in dem, im Mittelpunkt der Geschichte steht, die ja auch natürlich die Skandalisierung um den Film fördert und damit auch wieder Aufmerksamkeit erzeugt und so, die, auf die kommt es hier gar nicht an. Die ist sozusagen das Vehikel, auf der die Geschichte erzählt wird. Das, was du sagst, was das diese Beziehungskonstellation problematisch macht und weshalb wir hier jetzt auch das im Kontext der Wollust erzählen, diesen Film, ist, du hast es genannt, das Fehlen von einem gemeinsamen Bild für eine Zukunft. Vielleicht anders ausgedrückt, die gemeinsame Übernahme von Verantwortung für den anderen und für die gemeinsame Fortentwicklung.
Und da halte ich sie für scheinheiliger als ihn.
Ja. Also keiner der beiden ist bereit, Verantwortung für den anderen zu übernehmen. Und ich glaube, vielleicht ist es auch deshalb interessant, dass wir gerade jetzt diese Folge dazu machen, weil es ein interessanter und guter, glaube ich, guter und versöhnlicher Ansatz sein könnte, von den von mir anfangs angesprochenen Anfragen und Kritikpunkten an die Sexualmoral der katholischen Kirche zu haben. Also den Begriff der Verantwortung in den Mittelpunkt zu stellen. Dort, wo Menschen füreinander in einer Beziehung Verantwortung übernehmen, das Wohl des anderen wollen und ein Bild für eine gemeinsame Zukunft entwerfen, dort ist eine gelungene und gute Beziehung.
Ja.
Unabhängig davon, welche Sexualpraktiken die pflegen.
Korrekt.
Ja? Und Klammer auf, unabhängig welches Geschlecht die haben, Klammer zu.
Würden wir auch ergänzen wollen.
So, würden wir jetzt ergänzen. Das spielt in dem Film keine Rolle, aber wir ergänzen es hier. Und da, wo es eben fehlt, wo der andere zum Vehikel wird, meine Bedürfnisse zu befriedigen, sei es mein Bedürfnis nach Machtausübung, nach Erotik und nach Unterwerfung, dort missbrauche ich den anderen und dort wird Beziehung, dort wird Sexualität zur Sünde. So könnte man das sagen.
Und umgekehrt,
dort, wo sie den anderen missbraucht, weil sie in ihn ihre romantisierten Vorstellungen von einer, wie auch immer, gearteten Familie miteinander hineinprojiziert und andere Bestandteile seiner Identität und seiner Persönlichkeit auch bereit ist, dafür auszublenden, dort ist die Beziehung eben problematisch, sagen wir es mal so. Ja?
Im Grunde genommen kann man auch von einer Art Übergriffigkeit dann sprechen.
Genau.
Ja. Das gilt eigentlich für jede Art, wo ich nur projiziere und nicht sicher gehe, dass wir auf einem gemeinsamen Weg sind. Interessanterweise könnte man ihm sogar noch zugutehalten, dass er die Bedingungen sogar vertraglich festhalten will. Das macht das Ganze zu einem Deal. Ich habe das genannt, das ist die Trumpisierung von Beziehungsmäßigkeit. Also er glaubt, wenn sie das unterschreibt, hat sie ja die Einwilligung gegeben. Ist übrigens ganz typisch für Narzissten, dass man dann immer sagen kann, ja, du weißt ja, wer ich bin. Du hast dich ja darauf eingelassen. Also das war ja ganz klar. Und das ist natürlich auch ein Druckmittel. Und natürlich nimmt er sie nicht voll mit. Er will sie an diesen Vertrag binden, damit er genau diese Macht dann hat, zu sagen, das war ganz klar und abgesprochen. So, das will sie nicht, hält ihn dann natürlich aber auch hin. Und ja, er hat auch Sehnsucht, er ist halt keine Maschine, okay. Nee, aber in einem Konsens, nach der Konsensethik, also erlaubt ist, was beide Partner für sich, beide Partner meine ich jetzt nicht nur sexuell, sondern überhaupt, wenn zwei Menschen was miteinander machen, was beide Partner gegenüber einverstanden sind, miteinander zu tun, könnte man ja gelten lassen unter bestimmten Umständen. Man kann auch nicht immer sagen, wenn ich mit einem Menschen zu tun habe, dann muss ich den ganz wahrnehmen und darf den nicht nur als Mensch, so als Ding wahrnehmen. Okay, das ist ein bisschen schwierig, wenn ich zum Bäcker gehe und Brötchen kaufe, dann will ich nicht seine Lebensgeschichte wissen, dann will ich mich darauf verlassen, dass der mir ein gutes Brötchen macht oder die mir das verkauft und dann sage ich tschüss. So, wenn man sich dann kennenlernt und einen Kaffee trinkt, ist gut, aber dann ist das auch nicht einfach nur mehr der Bäcker. So. Also wir haben ganz viele Beziehungen, Verhältnisse zu anderen Menschen, die wir nur in einer Funktion wahrnehmen und in gewisser Weise auch gebrauchen. Das sage ich jetzt mal mit Absicht so explizit. Siehe mal, wo kommen unsere Klamotten her? Also wir benutzen da Menschen und das ist auch kritisch zu hinterfragen. Und da sollte man vielleicht auch schon so einen Schritt dann sehen. Jetzt sind die beiden sich aber gegenüber und versuchen das auszuhandeln. Die handeln richtig. Das ist für die ein Deal, das ist ein Geschäft, wie das läuft. Und sie ist eine knallharte Verhandlungspartnerin dabei und versucht, genauso wie er, ihre Bedürfnisse durchzusetzen, also den für sich besten Deal rauszuziehen. Dass das am Ende scheitert, weil das, was eigentlich für die jeweils unterschiedlichen Seiten draufstehen muss, ist eigentlich vorprogrammiert. Aber dann sollte man sich die Hand geben und sagen, dann kommen wir nicht zusammen. Aber dann hat man auch nicht verstanden, was Zwischenmenschlichkeit in Intimität, die ja irgendwie auf ihre verrückte Weise versuchen herzustellen, beide, das ist nun mal kein Geschäft, ist nun mal kein Deal. Man macht zwar einen, wenn man dann zur Ehe käme soweit, ja, oder wenn man alleine zusammenzieht, dann muss man bestimmte Vereinbarungen auch treffen. Die werden auch im Laufe der Zeit immer wieder neu verhandelt, das ist auch so. Aber es ist eben kein Geschäft. Und das haben die nicht verstanden, beide nicht.
Juristisch schon, das hat mir mal ein Jurist erklärt.
Ja.
Die standesamtliche Eheschließung ist ein Rechtsgeschäft. Ja.
So ist es auch.
Grüße an
die
Juristen.
Grüße an unsere Ehefrauen. Ja, das ist auch richtig, aber damit erschöpft sich das nicht. Hier wird aber dargestellt, wenn wir die Übereinkunft haben, dann ist der Rest geregelt. Ist es nie. Also wer sich ernsthaft um eine Beziehung mit einem anderen Menschen bemüht, wird merken, aber wir haben uns doch darauf geeinigt. Ja, aber ich fühle mich jetzt anders. Ja, dann muss man neu verhandeln. Das ist auch der Deal.
Ja, weil das gehört eben auch zum Bild einer gemeinsamen Zukunft dazu, dass, wie es im katholischen Trauversprechen auch steht, dass man sagt, ich will dich lieben, achten und ehren.
Genau.
Da steht nicht, ich werde.
Richtig.
Weil sich Menschen entwickeln und weil es eben dazu gehört, gerade in einer Beziehung, dass Menschen miteinander und aneinander sich entwickeln und sich verändern.
Ja. Und deshalb ist, wenn wir hier über Wollust sprechen, dann hat man immer so das Bild von nackten, tollen Menschen im Kopf, so die
klassischen
Orgien, ja, orgiastische, auch ja, über die Zeiten immer wieder herrlichst dargestellt durch die Kunst. Was ist, wenn es um die Sünde geht oder um die Hölle, Wollust auch, das sind Leute, die Orgien feiern oder so. Was eigentlich immer gemeint war, und das haben wir jetzt versucht ein bisschen darzustellen, die Wollust ist dann, wenn ich nur nehme und nicht bereit zu geben. Wenn ich mit einem Menschen zu tun habe, dann ist das ein Mensch, der ebenfalls Bedürfnisse hat. Und wenn ich sage, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und ich bin in der Lage, anders als Herr Gray, auch ein bisschen Selbstliebe aufzubringen, dann weiß ich, kann ich dem Menschen nicht alles antun, nur weil ich es gerade brauche. Das betrifft nicht nur die Sexualität. Auch mir von einem anderen Menschen anders zu benutzen, kann auch unter diesen Sündebegriff der Wollust fallen.
Aber nicht der Brötchenkauf beim Bäcker.
Aber nicht der Brötchenkauf beim Bäcker.
Uwe, machen wir einen Strich drunter. Wir freuen uns, von euch zu hören. Gebt uns Feedback zu dieser Folge oder zu anderen Folgen. Schreibt uns auf Instagram, schreibt uns auf Twitter, schreibt uns bei Facebook, schreibt uns auf unserer Homepage www.popcornpilger.de. Da ist auch nochmal alles erklärt, wie ihr uns findet, wo ihr uns findet, wer wir sind. Und wenn ihr noch Tipps habt, Wünsche habt, Anregungen habt, weil unsere Folge zu den 7 Todsünden ist noch nicht auserzählt. Mhm. Wenn ihr da noch Ideen habt, dann sagt uns das gerne auch. Wir sind offen und wir können sagen, diese Folge war kein Hinweis. Ne? Das haben wir uns selber überlegt. Aber wir hören uns beim nächsten Mal.
Die Popcornpilger, ein Podcast des katholischen Bildungswerks, produziert von der Medienwerkstatt Euskirchen.